Herzlich willkommen im Mantra-Podcast. Mein Name ist Johanna Hector. Als Yogalehrerin, Embodiment-Coach und Kräuterfrau teile ich meine Leidenschaft für die tantrische Philosophie, unseren faszinierenden Körper und die Natur. Hier im Podcast tauche ich mit dir und meinen inspirierenden Gästen in die Welt der Mantras ein. In jeder Folge erfährst du einiges über ihre vielfältige Bedeutung und Wirkung und über den Klang, kannst du die Kraft und Schönheit von Mantra-Yoga ganz direkt erfahren. Viel Freude beim Zuhören und Mitchanten. Prasadini ist Diplom-Designerin und Yogalehrerin. Seit über 10 Jahren leitet sie als Pujarini auf der Schwalbenalb die vedischen Rituale und Mantra-Rezitationen im Tempel der Einheit. Ihre Leidenschaft gilt dem Bhakti-Yoga. Und ihre Begeisterung für Kirtan und Mantra-Rezitationen entdeckte sie auf ihren Reisen durch Indien, die sie seit 2006 jedes Jahr für mehrere Monate unternimmt, um ihre Praxis zu vertiefen und ihr Studium zu erweitern. Seit 2017 organisiert sie Pilgerreisen im Himalaya sowie Retreats in der Schweiz, um Menschen auf ihrem spirituellen Weg zu begleiten und zu inspirieren. Ja, liebe Prasadini, ich freue mich riesig, dass du heute hier zu Gast bist im Mantra-Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, danke, Johanna. Ich freue mich auch total.
Ja, wir haben gerade vorher kurz gesprochen, möchten gerne die Episode auch nochmal einleiten mit einer Invocation passend zum heutigen Thema oder auch mehreren. Ich lasse mich überraschen.
Ja, genau. Also in dieser Tradition von den vedischen Chanten, vom Rezitieren vom Veda. Da ist so Teil der Tradition, mit einer Invocation zu beginnen. Und das würde ich dann eben jetzt auch machen. Einfach eine Anrufung an den Guru, an Ganesha und Saraswati. Und das einfach, ja, mögen diese Kräfte durch uns wirken. Ganesha, die mögen alle Hindernisse beseitigt werden. Und Saraswati, die Göttin der Sprache, möge sie auf unsere Zunge kommen.
Ja.
Okay, dann würde ich damit beginnen.
Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Ganana Antva Ganapati Gumhava Mahe Kavinka Vina Mupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspataana Shrinvanuti Bhissi Dasadanam Maha Ganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Pirvajini Vati Dhinama Vitriyavatu Ano Divo Brahataf Parvatata Saraswati Ajata Gantu Yaknyam Avam Devi Jujushana Kratachi Shakman Novacha Mushati Shrunotu Vak Devyai Namaha Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om.
Vielen Dank dir. Ich könnte eigentlich jetzt auch schon einfach die nächsten Stunden dir weiter zuhören beim vedischen Chanting. aber ich habe auch noch ein paar andere Fragen, weil das so ein spannendes Thema ist, wie ich finde. Und vorab möchte ich dir aber noch die Frage stellen, die ich meistens zu Beginn stelle, und zwar, was inspiriert oder bewegt dich aktuell besonders?
Aktuell tatsächlich, weil meine Mutter vor 2 Jahren gestorben ist im Dezember. Und bin ich einfach noch sehr damit in Verbindung mit meiner Mutter. Ja, das ist das Aktuelle. Ja, die verschiedenen Phasen des Trauerns da durchzugehen, ja.
Ja. Ja, danke dir fürs Teilen. Das stimmt. Ja, heute haben wir ein besonderes Thema und auch dadurch ein bisschen eine andere Folge wahrscheinlich als sonst die meisten Podcast-Folgen hier. Und magst du mal für die, die noch nicht viel darüber gehört haben oder vielleicht auch noch gar nichts, ein bisschen beschreiben, was das Besondere am Vedic Chanting ist und vielleicht auch gerade im Kontrast zu dem Kirtan-Mantra-Singen oder ja, auch anderen Formen der Mantra-Praxis und Sadhana.
Ja, gerne. Ja, das Besondere an wirklich Veda-Rezitation ist, dass man sich wie an einen uralten Gnadenstrom andockt. Also die Veden sind ja, man weiß gar nicht, wie alt wirklich, weil sie mündlich überliefert wurden. Man schätzt, dass es eben mehr als 5000 Jahre, dass sie mehr als 5000 Jahre alt sind. Und durch diese mündliche Überlieferung und die genaue Betonung und Aussprache und das Einhalten von einem gewissen Meter und von genau den Noten und der Aussprache, es ist wirklich auch eine energetische Erfahrung, sich mit dieser Kraft der Veden, die ja von den Rishis empfangen wurden damals. Also es gibt wie keinen Autor der Veden, sondern ja, es ist eine göttliche Quelle und damit kann man sich verbinden. Und je mehr man sich an diese Aussprache und diese ganzen Regeln hält, desto größer ist auch die energetische Erfahrung. Ja, das ist für mich das Besondere auch an diesen Rezitationen, sich da zu vertiefen, wirklich diese Erfahrung machen zu dürfen von der Kraft, die in den Mantras drinsteckt.
Ja. Ja, ich mag nochmal so ein paar Punkte, die du jetzt gesagt hast, aufgreifen für die, die vielleicht auch mit manchen Begriffen nicht so viel anfangen können. Also die Rishis, so nennt man ja die Seher oder Weisen, die quasi in tiefer Meditation diese Texte und Verse empfangen haben. Und was du auch gesagt hast, was eben auch ein Unterschied ist zu der Art und Weise, wie wir sonst vielleicht mit Mantras in Kontakt kommen, ist, dass hier ja schon auch eine Melodie wichtig ist, ne, aber eben in einer anderen Art und Weise. Also wie wir es auch bei dir eigentlich auch am Anfang gehört haben. Ne? So, auf mich wirkt es immer sehr meditativ, muss ich sagen. Es ist irgendwie eine Melodie, die sich aber ja schon auch sehr so durchzieht. Also fühlt sich für mich so tragend an. Und auch, dass die Betonung eben wirklich so wichtig ist, also wie die Worte in Sanskrit ausgesprochen werden, wo ja sonst jetzt beim Kirtan, je nachdem, wer auch singt, ne, und nach persönlicher Präferenz, aber oft nicht ganz so viel Wert drauf gelegt wird. Auf jeden Fall nicht so viel Wert wie beim Vedic Chanting, wo das ja ganz zentral ist.
Ja, genau.
Wie bist du denn zu dieser Praxis gekommen?
Ja, ich glaube, das hat mich schon bei meiner allerersten Indienreise total fasziniert. Und wer auch mal in Indien war, der weiß, dass man das ganz oft irgendwo hört, dass einem die Mantren dort begegnen. Und ja, das hat mich schon immer total angezogen und hat mich wie hypnotisiert oder irgendwas gemacht mit meinem Bewusstsein, was mich angezogen hat. Und dann habe ich mich einfach, wo immer ich Mantras, Rezitationen gehört habe, habe ich mich hinbegeben und einfach da drin gebadet. Und ja, viele Jahre einfach nur passiv das aufgenommen. Und ja, das zu lernen war gar nicht so leicht dort, bis man dort einen richtigen Lehrer gefunden hat, weil das eben selbst in Indien nicht so leicht ist zu lernen, weil das nur für die Brahmanenkaste bestimmt ist und dann auch noch nur für die Männer. Und so habe ich dort eigentlich viele Jahre nach einem Lehrer suchen müssen und bin jetzt ganz glücklich, dass ich seit circa 6 Jahren eine Lehrerin gefunden habe, die das ziemlich zugänglich macht und auch für uns aus dem Westen und alles gut erklärt. Und ja, seitdem konnte ich das richtig vertiefen und vorher habe ich auch schon in den Ashrams von Amal, die ist bekannt als Hugging Saint, als diejenige, die die Menschen umarmt. In ihrem Ashram habe ich auch Veda-Chanting-Klassen besucht, aber dort sind immer ganz viele Menschen und man wird nicht korrigiert und das sind alles so kleine Feinheiten, die sehr wichtig sind, zu vertiefen, dass man korrigiert wird und gehört wird, eigentlich one-on-one begleitet wird.
Ja. Genau, und das ist auch noch eine Besonderheit, würde ich sagen. Das haben wir auch in der letzten Folge mit Johannes schon kurz gehört. Nämlich, wie läuft das Lernen und die Praxis dann ab, so zwischen Lehrer und Schüler oder Schülerin. Magst du das einmal kurz erklären?
Ja, dieser Prozess nennt sich Adhyayanam. Und das ist eigentlich ein Hören. Man hört dem Lehrer zu und danach wiederholt man zweimal genau dasselbe, was der Lehrer vorgesprochen hat. Und eben einmal ist, dass man sich selber hört und danach eventuell korrigieren kann. Also daher ist es zweimal. Und ja, dann wird in der Regel ganz oft korrigiert. Also eigentlich, das ist genau der Prozess. Und am Anfang dachte ich, oh Gott, nein. Aber es ist genau so, so lernt jeder Veda-Mantras. Dadurch, dass man immer wieder korrigiert wird und immer wieder, ja. Und auch jetzt, wo ich 6 Jahre mich schon intensiv damit beschäftige, wenn ich mit meiner Lehrerin praktiziere oder auch hier in kleinen Studiengruppen, dann korrigieren wir uns alle gegenseitig die ganze Zeit. Dafür braucht es eben einen totalen Fokus und eine Konzentration, die wiederum einen in einen auch besonderen Geisteszustand führt. Und das ist so für mich der Unterschied zum Kirtan. Also ich liebe ja auch Kirtan und ich mache auch Kirtan und da passiert irgendwie was anderes. Bei Kirtan entsteht dieser Bliss, diese Wonne-Erfahrung und ja auch so ein bisschen das Loslassen im Geist. Und dadurch ist man in diesem Ananda, wenn ich es so nennen darf. Und bei den Veda-Rezitationen ist es wirklich durch Konzentration und Fokus, dass irgendwie der Geist auch in einen besonderen Zustand kommt. Plus natürlich die energetische Erfahrung bei beiden, beim Kirtan und beim Veda-Rezitieren. Ja, diese Energie der Gottheit dann auch nochmal was mit einem macht.
Ja. Ja, und da muss ich sagen, finde ich persönlich auch sehr faszinierend, die vedischen Rituale, die leitest du ja auch an. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen, was damit auf sich hat, vielleicht auch, wie du das gelernt hast und wenn jemand jetzt noch nie bei so einem Ritual dabei war, wie können wir uns das vorstellen? Was passiert da?
Ja, für mich war das auch auf meiner ersten Indienreise so, dass ich einmal gedacht habe, oh, warum sind die Glocken so laut? Warum sind die Räucherstäbchen so intensiv? Warum ist all dieser Kitsch auf den Altären? Und ja, dann habe ich eine gute Antwort bekommen von einem Swami, von einem Mönch. Der hat gesagt, ja, in den Tempel, wenn wir zum Darshan gehen, also zu der Begegnung mit der Gottheit, dann ist das wirklich eine Verabredung, in der wir voll und ganz präsent sein wollen. Und die Glocken sind so laut, weil sonst, wenn jemand am Tempel vorbeilaufen würde und der würde über deinen besten Freund reden oder darüber, dass das Wetter gleich umschlägt, dann wäre dein Geist sofort dort mit den Gedanken, ja, die Altäre sind so so kitschig, so bunt dekoriert, dass sie wie ein Magnet auf deine Augen wirken. Weil sonst würdest du vielleicht sehen, dass der Pujari seine Kleider nicht gebügelt hat oder dass der Tempelboden nicht gewischt ist. Und ja, die Räucherstäbchen sind so intensiv. Wenn das Nachbarhaus vom Tempel dein Lieblingsgericht kochen würde und der Duft käme in deine Nase, dein Geist wäre sofort dort. Also jede Handlung und eben, man arbeitet auch mit den Sinnen. Alles soll auf das Höchste ausgerichtet sein und hilft einem eigentlich in die volle Präsenz zu gehen. Und ja, dann war auch immer für mich die Frage, ah, okay, so viele verschiedene Götter, Göttinnen und dann hört man gleichzeitig, ja, Gott ist eins und du findest Gott auch nur in dir drin und gar nicht im Außen. Und dann habe ich auch mich gefragt, ja, wie kann das denn gleichzeitig passieren? Was ist das denn jetzt schon wieder? Dann habe ich die Antwort gefunden, dass eben die vielen verschiedenen Götter, Göttinnen einfach nur die vielen verschiedenen Aspekte von dem einen großen Ganzen wiedergeben. Und das können wir uns so vorstellen, wie wir auch in unserem eigenen Leben verschiedene Rollen einnehmen, verschiedene. Als Baby waren wir anders als als Kind oder Jugendlicher oder junge Erwachsene oder wieder als im Alter. Wir gehen durch verschiedene Phasen im Leben. Wir haben verschiedene Rollen, die wir täglich einnehmen. Und so können wir auch die verschiedenen Aspekte von dem Göttlichen verstehen. Und jeden spricht auch wieder ein anderer Aspekt an. Und wenn wir in einen Tempel gehen oder wenn wir eine Puja machen, dann ist das eigentlich wie ein Gegenüberstehen von so einem göttlichen Aspekt. Und den wollen wir in uns anrufen. Kann man sich so vorstellen, wenn man zwei Gitarren gegenüberstellt, man spielt eine Seite an, dann beginnt die gegenüberliegende Seite von der Gitarre auch anzuschwingen. Und genauso in dem Tempel, das eigentlich auch, dass wir diesen göttlichen Aspekt in uns wachrufen wollen, aktivieren wollen und das Puja machen, also die Rituale, die Verehrung, die stattfindet, ist eigentlich wie den Spiegel so zu säubern, diese Frequenz überschwappen kann, das wirklich einzuladen, diese Energie auch im eigenen Körper, im eigenen Sein.
Ja. Ich muss sagen, als ich mit Yoga angefangen oder mich auf den Weg begeben habe, so die ersten Jahre hatte ich damit eigentlich gar keinen Kontakt und auch Rituale, Puja, das wurde in den Studios oder wo ich mich so aufgehalten habe, nicht praktiziert. Und ich finde es aber auch so einen schönen, wertvollen, doch nochmal ganz anderen Zugang. Und frag mich, ob du einen Tipp hast für uns alle, wie wir das im Kleineren vielleicht auch zu Hause oder mehr im Alltag leben können. Oder gibt es da was du täglich machst? Machst du täglich deine eigene Puja oder wie sieht das bei dir aus?
Ja, dadurch, dass ich größtenteils auf der Schreibenalb lebe, wo wir einen Tempel haben, dadurch, dass ich auch noch die tolle Aufgabe haben darf, dort die Rituale zu machen, mache ich tatsächlich viel Puja. Und wenn ich nicht dort bin, dann genieße ich auch wieder das Göttliche in mir zu feiern, ohne äußeres Ritual. Das ist auch ganz gut, beides zu haben. Es gab aber auch die ersten Jahre, habe ich tatsächlich jeden Tag Puja gemacht, egal wo ich war. Und das ist auch ein Teil, den ich nicht missen möchte. Das ist auch empfehlenswert, wirklich bei einer Praxis zu bleiben und das mal ein paar Jahre durchzuziehen. Oder je nachdem, man kann sich da auch an ein Zeitfenster setzen. Soll ja kein Stress werden.
Ja.
Ja, natürlich hat so ein Ritual, wenn man das täglich ausführt, eine besondere Kraft. Das wird dann wie ein Energiefeld, in das man sich einsetzt, wenn man nur die Kleidung dafür anzieht oder wenn man nur das Räucherstäbchen in die Hand nimmt, dann ist schon das ganze Energiefeld dort. Es wird dann auch leichter, wenn man es täglich macht, als wenn man es nur einmal im Monat macht. Jede Handlung ist da so, in einem drin. Ja.
Und gleichzeitig muss ich sagen, finde ich gerade diese Rituale oder auch andere Routinen, wenn wir die über Monate, Jahre vielleicht machen, ist es dann auch wieder eigentlich die Praxis oder die Herausforderung, das eben nicht mechanisch werden zu lassen und so automatisch, sondern trotzdem mit der Präsenz und der Hingabe auch dabei zu sein. Ist es das, oder was du meinst, dass du das eigentlich magst, immer wieder auch so den Wechsel zu haben zwischen der täglichen Aufgabe und dann vielleicht anderen Formen, das zu kultivieren für dich?
Ja, genau. Ich glaube, die Gefahr ist dann eben auch, über die Form den Inhalt zu vergessen. Und insofern, dadurch, dass ich auch sehr Advaita Vedanta zu Hause bin und mich auch immer wieder an diesen Teil zu erinnern, ist es auch gut, mal eine Ritualpause zu haben. Und so wie man das zu Hause für sich natürlich machen kann, es muss ja kein Riesenritual sein, wie das jetzt in einem Tempel stattfindet, aber kann manchmal auch einfach nur eine Kerze anzünden sein, ein Räucherstäbchen denken, wenn man das mag, und ein Mantra wiederholen und sich verbinden, versuchen wirklich präsent zu sein.
Ja, genau. Das finde ich auch wichtig und auch gerade so schön, nicht unbedingt so viel braucht, dass wir das alles ausdehnen können. Also ja, wenn ich an diese aufwendigen Blumenmandalas oder auch Yantras denke, die mit den Blüten gelegt werden, was so wunderschön ist anzuschauen. Das ist natürlich toll, wenn man das zelebrieren kann und gleichzeitig, es geht auch reduzierter und kann trotzdem eine große Wirkung auf uns haben.
Ja, richtig. Und jede Handlung kann eine Puja werden. Also was auch immer wir an Alltag haben, es geht dann auch um das Wie spüren wir etwas aus. Und wenn wir uns vor Arbeit, eben was auch immer das ist, wenn wir das den Höchsten widmen und diese Haltung in uns tragen, dann ist jede Handlung eine Puja, eine Verehrung.
Ja, ich persönlich stelle mir sogar auch meine körperliche Praxis oder Bewegungspraxis gerne als Puja vor.
Ja.
Den Körper als Tempel, in dem die stattfinden darf.
Ganz genau, ja. Das ist auch eigentlich das, worauf die Rituale hinaus wollen. Also es ist zu verstehen wie eine aktive Meditation, wo wir all unsere Wille, all unsere Handlungen, unsere Sprache, alles dem Höchsten widmen. Nur eigentlich, um das am Ende so zu verinnerlichen, dass wir mit demselben Bewusstsein auch am Essensbuffet uns aufschöpfen oder was auch immer wir es für eine Arbeit tun oder in der Kommunikation mit unserem Gegenüber, dass wir alles als göttlich wahrnehmen und all unsere Handlungen und Sprache, was auch immer wir für Sinne noch einsetzen, dass wir das schaffen, auch in unserem Alltag so in Verbindung zu sein.
Ja. Ja. Und ich finde, daraus entsteht dann so eine schöne, natürliche Wertschätzung für das Leben und alles, was dazu gehört. Und wie du es eben auch gesagt hast, auch die Trauer hat eine Art von Geschenk für uns. Ja.
Ja.
Bevor wir gleich nochmal was von dir hören in Form des vedischen Chantings, magst du noch mal ein bisschen auf den Unterschied eingehen von Veda-Mantras und vedischen Texten, wie viele, glaube ich, die den Podcast hören, sie kennen aus ihrer Ausbildung, Bhagavad Gita?
Ja, genau. Das ist auch etwas, was bei mir erst später durchgesickert ist, der Unterschied zwischen Veda und vedischen Texten, dass es dort eben einen kleinen Unterschied gibt. Einfach auch zeitlich gesehen, Veda sind wirklich, das sind eben diese vier großen Bücher, Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda, Samaveda und dann zum Beispiel die Bhagavad Gita oder Devi Mahatmyam oder Shiva Puranas oder was es da nicht alles noch gibt an großen Texten, Mahabharata, das ist alles viel später entstanden, aus der puranischen Zeit. Und ja, dort gelten diese Regeln, von denen ich vorher besprochen habe, nicht so streng. Dort gelten ganz normale Sanskrit-Ausspracheregeln, aber diese ganz strengen Regeln von den Swaras, von den Noten und von Varna, von der Aussprache oder Mantra, das ist die Länge eines Mantras, Valam, die Kraft, die noch da drin steckt, und Stama, Kontinuität oder Fluss eines Mantras, Santana, die Unterbrechung oder Zeichensetzung, sind alles, jetzt habe ich gerade die 6 Basic Rules aufgezählt. Ja, die gehören wirklich zu den Veda-Mantras. Und alles andere, was danach kommt, einfach die Sanskrit-Regeln.
Einfach in Anführungsstrichen auch.
Ja. Das heißt, sind dann auch die späteren Texte wie Bhagavad Gita, Devi Mahatmyam und so weiter Teil deiner Praxis oder eben nicht Teil der Praxis vom vedischen Chanting? Oder werden die auch dort genutzt?
Ich glaube, also Vedic Chanting, das ist irgendwie so ein Begriff. Meine Lehrerin sagt immer, das ist eigentlich wie Chai Tea zu gaben, weil Chai doch eigentlich Tea, also warum sagt man das doppelt? Und Veda ist Veda, das ist infiziert schon das Chanting, weil es gibt's nur gechantet, also gehört. Und eigentlich könnte man auch nur Veda sagen, aber es hat sich so als Begriff schon verbreitet, dass man eben Vedic Chanting sagt.
Ja, stimmt, weil eigentlich ist es ja auch eine oral überlieferte Tradition.
Ja. Ich persönlich praktiziere auch spätere Texte. Also ich liebe zum Beispiel das Lalita Sahasranam oder ich nicht, auch die Bhagavad Gita natürlich und die chant ich auch. Ja.
Ja. Und ist es hier auch so, dass du jedes neue Mantra oder jeden neuen Text, den du lernst, von einer Lehrerin oder einem Lehrer empfängst? Oder kannst du dir nach einer gewissen Zeit dann auch neue Texte selbst aneignen?
Also ich bin noch an der Stelle, dass ich das tatsächlich von meiner Lehrerin empfange und daraufhin übe. Man kann natürlich mit Recordings arbeiten, aber dazu muss man auch schon wissen, okay, welches Recording ist jetzt eine gute Quelle? Einfach nur random YouTube ist es sicher nicht. Da gibt's vieles, auch wenn es sich super professionell anhört, sind vieles keine reinen Quellen, weil das auch in Indien eben nicht so leicht ist, einen guten Lehrer zu finden, wo es noch rein überliefert wird. Ja, aber theoretisch kann man nach einer Zeit sich das auch selber. Und man muss es immer hören. Ohne es zu hören, geht es nicht. Und wenn man ein gutes Recording hat, kann man sich das auch selber.
Ich meine auch so im Hinblick auf die Tradition, das hört man ja auch oft, dass ja ein Mantra wird dir gegeben. Also du ja, je nachdem, wie sehr du an die Tradition gebunden bist oder dich fühlst, suchst du dir nicht einfach irgendeins aus und beginnst damit zu praktizieren.
Ja, da richtig. Genau, da ist es so in der Tradition von Veda, dass man es wirklich hören muss vom Lehrer und mehrmals hören muss und immer wieder wiederholen und korrigiert werden.
Ja. Ja. Okay, ich habe richtig Lust, jetzt nochmal was zu hören von dir.
Ich glaube, heute spreche ich mal nicht explizit die Einladung zum Mitrezitieren aus, denn es ist ein recht langer Text und wir ja genießen heute einfach mal das Zuhören.
Ja, welchen Text hast du ausgewählt? Und vielleicht kannst du auch zumindest eine Zusammenfassung oder eine Idee von der Bedeutung uns mitgeben.
Ja, ich habe das Durga Sukta ausgewählt, weil es auch tatsächlich eines der ersten Veda-Mantras war, was mich so ja fasziniert hat. Ich weiß, dass wir das in Amas Ashram immer morgens an den Homa-Feuerzeremonien wiederholt haben und dass es mich dort besonders fasziniert hat. Ja, insofern habe ich das jetzt heute mitgebracht. Und auch, weil ich glaube, dass es ganz gut in diese dunkle Jahreszeit passt. Also, es richtet sich an Durga, die ja vielleicht auch einigen schon bekannt ist, die Göttin, die auf dem Tiger reitet oder manchmal auch auf dem Löwen abgebildet mit 8 Armen. Eine sehr kraftvolle, die uns auch Mut schenkt, oh Gott, für Transformationen. wirklich unseren eigenen Weg zu gehen. Uns ist auch die Göttin, die die Dämonen besiegt im Kampf. Und Dämonen, ja, sind nichts anderes als unsere eigenen negativen Eigenschaften im Geist, die uns immer wieder blockieren, wirklich unser volles Potenzial zu leben, unsere wahre innere Natur zu erkennen. Ja, so insofern steckt da ganz viel Transformation und Kraft in dieser Göttin. Also eine Kraft, die auch bei Depressionen oder sowas hilft, wenn man irgendwie blockiert ist im Leben und nicht weiterkommt, sich selber in die Stinkung ist, Durga oder auch Kali oder ja, die Göttinnen sind da die richtige Adresse. Und in dem Yoga-Sukdam richtet sich auch an Agni. Agni als Feuerelement, bekannt auch als Feuergott, wird in den Veden übersetzt als Willenskraft. Und ja, das ist natürlich in der Kombination besonders kraftvoll. Und ja, dieses ganze Mantra hilft uns eigentlich, Schwierigkeiten zu überwinden. Eben vor allem bei den Problemen, die wir uns selbst in den Weg stellen. Und ja, der Glanz von Agni wird uns da durchführen. Und ja, es ist eigentlich ein Mantra, was Happiness einlädt. Also die Freude, sein Gebet, um die Freude zu erfahren. Und alle verschiedenen Schritte zu überkommen, die uns davon abhalten.
Ja, voll schön. Die Erinnerung brauchen wir auf jeden Fall immer wieder, dass egal welche Schwierigkeiten gerade in unserer Wahrnehmung sehr präsent sind, dass die Freude ja auch da ist. Oder das Licht oder wie auch immer wir das erfahren und beschreiben, mit welchen Worten.
Ja. Ja.
Bin bereit zum Zuhören.
Om Jata Vedase Sunava Masoma Marati Yato Nidahati Vedaha Sanaf Parashadati Durukani Vishvana Veva Sindhun Durita Dyaknihi Tamagnivarnan Tapasa Jalantiyum Vero Chanin Karma Phale Shudrushta Am Durgam Devi Gum Sharanamaham Prapatye Sutarasitarase Namaha Agne Tvam Paraya Navyo Asman Chasthibhirati Durgani Vishvaa Poshcha Prithvi Bahulana Urvi Bhavato Kayatanaya Yashanyo Vishvanino Durkaha Jata Vedasindhunana Vaduritati Parashi Agne Atrivan Manasagranano Osmakam Bhutyavita Tanuna Am Bratanajita Gunsahamana Bukramakni Kumhuvema Paramatthadastha Adhe Sanaf Parashadati Durkani Vishvakshamat Devo Atidurita Dyaknihi Bratnoshikami Dhyo Attareshu Sanachahotanavyas Chasatsi Svancha Agne Tanovam Pipraya Svasmapyancha Saubhagamaya Jasva Gobhirtrushtamayujo nishiktantave Indra Vishnuranu sancharema Nakasya brishtam api saumvasano Vaishnavin loka ihamadayantam Katyayanaya vidmahe kanyakumari dhimahi Tanno durgif prachodayad Om Shanti Shanti Shantihi.
Ja, vielen Dank, dass du diese Kraft des Klangs mit uns hier teilst.
Ja, danke für die Einladung, für die Möglichkeit.
Ich hatte noch so viele Fragen. Eine, die mir gerade noch kam, ist es bei dieser Praxis auch so, dass du dann irgendwann gar nicht mehr laut rezitierst, sondern im Geist?
Weder wird eigentlich schon ausgesprochen und eben immer in Kombination mit diesen bestimmten Melodien. Und
ja.
Ich glaube, bis man das alles so verinnerlicht hat.
Da gehören, glaube ich, viele Jahre Praxis dazu. Viele Leben sogar.
Ja, sowieso kann ich mir vorstellen, dass es vielen so geht wie mir. Das ist so beeindruckend zu hören und so schön. Und da kommt, glaube ich, schnell der Gedanke auf, so, oh je, das könnte ich niemals. Und das braucht ja so lange. Und dann ist es irgendwie so eine Hürde, überhaupt anzufangen. Was würdest du da den Menschen sagen, die diese Gedanken haben?
Ja, die Hürde würde ich eigentlich gerne wegnehmen, weil das ein total schöner Weg ist, der um ganz viel schenken kann. Jetzt im Januar gibt meine Lehrerin wieder einen Einführungskurs auf vedastudies.com. Shantala Shiyamaya ist ihr Name und ja, sie führt einen wirklich hervorragend ein, wirklich ganz einfach, eben schon mit Om Shanti fängt es an oder wie man das und überhaupt wiederholt oder ganz, ganz simpel und da kann man ganz einfach in seinem Tempo damit beginnen und das war jetzt auch ein längeres Sukdam. Es gibt ja auch einfach das Triambakan-Mantra, was vielleicht bekannt ist, oder das Gayatri-Mantra. Das sind kürzere Formen und ja, es ist schon toll, wenn man so eins korrekt aussprechen kann. Dafür lohnt es sich, mal so einen Kurs mitzumachen, wo man so die Basics lernt.
Ja, auf jeden Fall. Und alle, die zuhören und gerne noch mehr von dir hören oder dich auch erleben möchten, was hast du für Offerings und schöne Angebote geplant im nächsten Jahr?
Ja, ich habe auch eine Webseite, bhakti-offerings.com. Da kann man sich informieren. Ich biete Reisen eine Reise pro Jahr meistens. Ist das nur, wir fahren jetzt im März eine Pilgerreise nach Indien oder ich gebe eben auch Wochenend-Retreats, also als Einführung in die indischen Rituale, eben wo man ein kleines Ritual für seinen Alltag lernen kann oder wie man sich einen Altar zu Hause einrichtet. Und ja, dann gibt es viele Kirtan-Abende und ein paar Festivals, wo ich dabei bin im nächsten Jahr und genau, am besten auf der Webseite informieren. Natürlich auf das Schreiben, als jeden Morgen und jeden Abend mache ich Zeremonien. Ab Mai bin ich dort wieder zu Hause. Und ja, da kann man auch, wenn man wirklich tiefer einsteigen möchte, kann man auch mal für einen Monat als Volontär kommen und richtig dabei sein bei den Ritualen morgens und abends. Und auch viele Feuerzeremonien machen wir dort. Und so ein besonderer Ort, auch die Schwabenalp zu besuchen.
Ich denke, da werden wir uns auf jeden Fall sehen nächstes Jahr. Okay, dann noch eine Frage zum Abschluss. Welches eine Wort braucht unsere Welt jetzt gerade am meisten?
Shanti. Ja, ich denke, was Shanti ist wirklich wichtig und gleichzeitig auch diese Freude. Auch in allem, was außenrum passiert, wirklich sich zu verbinden mit dieser Erinnerung und Freude, die eigentlich unsere wahre Natur ist und sich damit immer wieder zu verbinden.
Aus dir strahlt es auf jeden Fall total heraus. Es tut mir leid für alle, die nur zuhören, dass ihr nicht die ganze Zeit Prasadinis strahlen seht, aber eigentlich klingt es ja auch durch die Stimme durch, also ich hoffe, ihr habt es gehört.
Toll.
Ja, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, für dein Wirken und das Wissen, was du geteilt hast mit uns. Ja.
Ja, danke dir auch, dass du diesen tollen Podcast machst und so viele Menschen dadurch erreichst und inspirierst. Das ist auch ein großer Segen für die Welt. Danke.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank dir fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, dann abonniere ihn gerne und schreibe mir eine positive Bewertung. Du kannst mir auch auf Social Media folgen und dort einen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge hinterlassen. Schreib mir auch gerne deine Wünsche für Mantras, die du gerne hier im Podcast vorgestellt haben möchtest. Und natürlich kannst du dich auch für meinen Newsletter anmelden und somit immer als Erste von meinen aktuellen Terminen, Retreats und Podcast-Folgen erfahren. Bis ganz bald zur nächsten Folge. Deine Johanna.